Ja, es freut mich sehr, wieder bei euch in Bern zu sein. Es ist ein Geschenk, dass man auch so frei reisen darf und so. Das ist heute auch alles nicht mehr selbstverständlich. Und dass die Züge auch pünktlich fahren, ist in Deutschland ja nicht mehr so. Oder manchmal fahren sie gar nicht. Ein großes Geschenk, diese Gnade, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen dürfen und dass wir nun auf sein Wort hören dürfen. Und bevor wir einsteigen, darf ich noch ganz kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir, ja, wenn wir uns deine Größe betrachten, auch immer wieder bewusst werden lassen, ja, dass alles ein Geschenk ist, wenn es funktioniert, wenn ja alles einfach so reibungslos klappt, Herr. Das ist, weil ja, du die Hand drüber hältst. Wir können alles aus deinen guten Händen nehmen, auch dass wir hier heute sitzen, Herr. Dass wir die Kraft dazu haben. Und ich will dir danken, dass wir uns gegenseitig sehen dürfen als Teil des Leibes deines Sohnes, Herr. Und gib, dass doch jeder von uns heute gestärkt und ermutigt, erfreut nach Hause geht, aufgrund des anderen, des Sitznachbarn oder einfach ja von uns gegenseitig, diesem Kontakt, Herr. Und ich bitte dich nun auch, ja, dass dein Wort es ist, was uns prägt und uns in die Tiefe führt, dass wir staunen und dass wir besonders auch deshalb ja allen Grund haben, miteinander zu reden und in diese Tiefe hineinzuwachsen, nun auf dein Wort zu hören, Herr. Und ich bitte dich, gib Gnade und Gelingen, verherrliche dich vor unseren Augen und ja, lass uns tiefer wachsen, Herr, durch den Geist der Wahrheit und der Weisheit, Herr, der in uns wohnt. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Ja, aufgrund unvorhergesehener Umstände kann die geplante Hellsehermesse leider nicht stattfinden. Nick Tucker nennt dies einen Witz mit langem Bart. Aber Gott erkennt die Zukunft mit allen Details wirklich. Nick Tucker schreibt unter anderem weiter mit: In einer Welt ohne Gott ist Zukunftsoptimismus ein Zeichen dafür, dass man nicht genug vorausschaut. Aber wenn ich an der Hand Gottes durchs Leben gehe, der die Zukunft längst kennt, ja, der uns Verheißungen über sie gegeben hat, dann kann ich am Ende jedes Tages mit Frieden im Herzen zu Bett gehe. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit jemandem ins Kino. Es kommt ein Augenblick, da die Heldin vor dem sicheren Tod zu stehen scheint und ihr Magen als Zuschauer verknotet sich. Da beugt ihre Begleitperson sich zu Ihnen und flüstert: Keine Angst. Am Ende wird alles gut. Dieser Satz macht keinen Sinn, wenn Ihre Begleitperson den Film noch nie bis zum Ende gesehen hat. Aber wenn Sie diesen Film schon kennt, werden Sie seine Bemerkung als beruhigend empfinden. Wenn Gott sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, Hebräer 13,5, ist das kein bloßes Versprechen. Gott kennt den ganzen Film. Ist doch wunderbar, nicht wahr? Das Thema heute, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, aus Daniel 9, der zweite Teil. Und dieses Bild des Filmes, das dürfen wir als Ermutigung mitnehmen in die kommende Woche, in die kommenden Monate. Gott kennt die ganze Geschichte. Wir dürfen ihn bei der Hand nehmen, unsere Hand in die Seine legen, einfach leiten lassen, ruhig zu Bett gehen. Er ist da. Er weiß, wann was geschieht. Er weiß, was geschieht, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt. Und wir handhaben es nun so, dass wir vier Punkte haben. Und in einem ersten Punkt machen wir eine kurze Rückschau auf das letzte Mal des ersten Teiles. Und da sind wir bei schönen Aussichten. Wir haben beim letzten Mal, beim ersten Teil in diesem Kapitel festgehalten, ja, dass es eben nicht immer so einfach ist, sich mit biblischer Prophetie zu beschäftigen. Und insbesondere eben, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die noch in der Zukunft liegen. Aber wenn uns die Bibel so vieles darüber berichtet, dann dürfen wir uns davor nicht abschrecken lassen. Vieles von dem, was noch in der Zukunft steht, können wir nicht wissen, weil die Zeitpunkte des Herrn dafür noch nicht gekommen sind. Weil sich Dinge noch nicht ereignet haben. Und Daniel 9 hat so viele Komponenten drin, die einfach eine gewisse Offenheit zulassen. Und deshalb gibt es so viele Meinungen. Deshalb gibt es so viele Überzeugungen. Und da tun wir uns schwer, weil wir das manchmal nicht können, stehen lassen. Und dann lassen wir vielleicht solche Themen lieber ganz außen vor. Wir beschäftigen uns gar nicht erst damit. Und doch will unser Herr von dir und mir, dass wir es erforschen. Dass wir uns damit auseinandersetzen. Dass wir uns da bemühen, mit den Kräften, die uns gegeben sind, in den Umständen, die er uns gibt. Es war jedem anders. Jemand hat mehr Energie, ein anderer hat weniger Energie. Gott misst das alles zu. Und wir sollen mit unseren Gegebenheiten sie so verwalten, um Gott dem Herrn damit die Ehre zu geben. Und deshalb dürfen wir uns da auch nicht vergleichen, weil wir alle anders sind. Wichtig ist auch, dass wir dafür beten. Schenk mir Erkenntnis. Ist das dein Anliegen? Beten. Weil Gott kennt den ganzen Film. Wir betrachteten einen wichtigen Schlüssel dazu. Ein mit gläubigem Gebet unternommenes Forschen und Fragen in diesen Dingen, den Dingen Gottes im Walten mit seinem Volk Israel, mit den Nationen, mit der Gemeinde, in diesen zukünftigen Dingen, das bringt ein Innehalten bei Gott zum Vorschein. Ein sich demütigen, beugen unter den sich alles unterordnenden Gott. Wir nehmen ihn bei der Hand. Wir gehen ruhig ins Bett. Er kennt alles, auch die offenen Komponenten. Und das ist es doch, was Gott für dich und mich will. Das ist doch seine Lektion für uns. Die wichtigste Lektion in der biblischen Prophetie für einen jeden. Und somit auch des Buches Daniel. Bei Gott innezuhalten. Sich beugen unter den Allmächtigen. Und wir sehen, sich beschäftigen damit bedeutet auch, diesen Spannungsbogen unterschiedlichster Meinungen und Möglichkeiten einfach stehen zu lassen. Nicht sich entmutigen zu lassen, es hat sowieso keinen Zweck, nein. Daniel hat biblische Prophetie genutzt, er hat gebetet, er hat gefleht unter tiefer Beugung unter den Allmächtigen. Und das haben wir bestaunt. In Daniel 9, 1 bis 23, in diesem eindrücklichen Gebet Daniels. Es geht um das Beugen unter den Willen Gottes. Das Vertrauen, er macht alles gut. Zu harren, zu warten, zu flehen. Und dann, wenn wir das tun, da wird Gott ja besonders groß bei dir, bei mir. Nehmen wir ihn doch einfach bei der Hand. Es geht um die Größe des allmächtigen Gottes. Und dann haben wir beim letzten Mal ja zudem gesehen, wie Gott über sämtlichen Erfüllungen wacht. Und zwar eben nicht nur über dem in unseren Augen Positiven, sondern er wacht darüber, wenn Gottes Welten nur weiter tickt. Aufgrund der Sünde des Volkes Israel, dem ganzen Unheil, das Israel ja bis heute und damals zur Zeit Daniels widerfahren ist, da sagte Daniel oder sagt Daniel in Kapitel 9, Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Und mit dazu aufschreiben, wenn ihr etwas zum Notieren habt, ich würde mir das dazu schreiben, Jeremia 31, 28. Das passt genau zu Kapitel 9, 14. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Da heißt es in Jeremia 31, 28. Und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen und zu zerstören. Darüber gewacht, um sie auszureißen und zu zerstören. Sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen, um zu pflanzen, spricht der Herr. Gott wacht darüber. Er wacht darüber. Die zweite Stelle, die wir noch lesen können, und da sehen wir eben, Gott wacht über dem Unschönen, dass es sich erfüllt. Er wacht über dem herrlichen Ende, dass es sich erfüllt. Aufbauen, pflanzen. Und da passt dann auch Sacharja 8, Vers 13. Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nur nicht, sondern stärkt eure Hände. Und das darf dich, das darf mich heute Morgen ermutigen. Gott verliert den Ball nie aus dem Auge. Das geschieht ja manchmal beim Eishockeyspiel, in diesem Fall ein Puck. Und wenn man da am Fernsehen schaut, manchmal sieht man nicht mehr, wo der ist und irrt mit den Augen umher. Gott verliert den Ball nicht aus den Augen. Er nickt auch nicht ein. Er wacht auch über den Seinen, auch über dir und mir. So hat er uns verheißen, vollendet zu werden am Tag Christi. Jemand sagte, sei mutig in den großen Mühen und Nöten des Lebens. Und geduldig in den Kleinen. Und wenn du dein Tagwerk getan hast, geh in Frieden zu Bett, denn Gott wacht. Absolut herrlich. Abschließend haben wir dann auch gesehen, und da sind wir und kommen auch wieder zum heutigen Abschnitt. Wir sahen, wie Gott den Daniel über die 70 Wochen instruierte. Durch den Engel Gabriel hat er das gemacht in den Versen 24 bis 27, Kapitel 9. Und Daniel, er hat sich ja wegen diesen 70 Jahren Gefangenschaft, die damals im Gange waren, hat er sich erkundigt. Er wollte wissen, wann kommt Israel zurück ins eigene Land? Das war seine brennende Frage. Und nun sagt der Engel in Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Hier übersetzt also, wir haben es gelesen, 70 Wochen sind über die Stadt bestimmt. 70 im Hebräischen, da steht der Ausdruck Sibner. Sibner, 70 Sibner. Im Kontext mit Daniels Frage in Bezug der 70 Jahre Gefangenschaft aus Jeremia 29, wir wissen, Daniel hat sich ja mit Jeremia beschäftigt, deshalb wusste er von dieser Zahl 70 Jahre Gefangenschaft. Also wissen wir, es geht hier bei diesen 70 Sibnern um Jahre. Es geht um Jahre. Eine Woche hat 7 Tage und somit sind 7 Jahre eine Jahrwoche. Und wenn wir also 70 mal 7 Jahre rechnen, kommen wir auf 490 Jahre Weiterverlauf von damals, Weiterverlauf 490 Jahre Geschichte Israels. Bei allem, was wir heute Morgen nicht verstehen, oder bei allem, was wir hier in Daniel 9 nicht verstehen, dürfen wir gelassen bleiben. Völlig geduldig. Die Erkenntnis ist Sache des Herrn. Bei allem, was wir nicht verstehen, das dürfen wir mitnehmen. Wir wissen, es geht um 490 Jahre Weiterverlauf der Geschichte Israels. Und wir lesen in Vers 24 über dein Volk und über deine heilige Stadt sind die bestimmt. Auch das können wir festhalten, weil das sind die klaren Dinge. 490 Jahre über Jerusalem, über Israel. Also können wir festhalten, dass wir an Israel erkennen, wenn und wann Gottes Weltenuhr weiter tickt. Israel ist der große Zeiger an der Weltenuhr Gottes, könnten wir sagen. Ja, nun hat Daniel seine Antwort erhalten. Und vielleicht nochmals, wenn wir jetzt irgendetwas nicht verstehen, merken wir uns einfach diese zwei Dinge. Daniel hat nun seine Antwort erhalten auf die Frage, ob die Juden nun nach diesen 70 Jahren, von denen er in Jeremia las, zurückkehren darf ins eigene Land. Oder ob Gott das noch hinauszögert. Denn wir wissen es, die endgültige Rettung des Volkes erfolgte nicht nach 70 Jahren, sondern eben erst nach 490 Jahren. Und Daniel wusste dabei noch nichts von der Gemeindezeit, die da noch dazwischen kommt. Welches das Ganze nochmals weiter hinauszögert, das wusste er nicht. Auch er hatte unkennbare Komponenten. Er wusste nichts davon, dass die 490 Jahre nicht zusammenhängend sind. Er hatte Wissenslücken. Und nochmals, dennoch hat sich Daniel mit dem herrlichen Ende beschäftigt. Und das darf uns ermutigen, das genauso zu tun. Dieses herrliche Ende, wir haben gesagt, schöne Aussichten, denen begegnen wir in Vers 24, wenn wir uns das nochmals vor Augen führen. Da heißt es, 490 Jahre, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünde abzutun, die Missetat zu sühnen, ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und wenn wir diese Ziele uns anschauen, dann merken wir, das führt alleine über Jesus. Nur er kann Missetaten wegtun. Nur er kann Sünden abtun, der Übertretung ein Ende bereiten. Da merken wir, es geht alleine über Jesus. Kein anderer kann das. Nun könnte jemand einwenden, ja, das ist doch längst alles geschehen am Kreuz, nicht wahr? Natürlich ist das so, bis zu einem gewissen Grad. Aber wir merken, gerade der Blick heute nach Israel und natürlich nach überall in der Welt, da merken wir, das ist ja irgendwie noch nicht so. Da ist immer noch Übertretung ohne Ende. Da ist noch keine Gerechtigkeit. Ja, es kommt alles erst noch. Aber der Sieg wurde bereits am Kreuz dafür errungen. Es braucht Jesus. Es braucht Jesus. Wenn du in deinem Leben am Verzweifeln bist, wegen deinem eigenen Wesen, lauter Übertretungen, Ungerechtigkeiten, selbst verschuldet teilweise, dir das auch leid tut und du das ändern willst, es geht nur mit Jesus. Es führt über das Kreuz, sein Werk auf Golgatha. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Ja, Daniel 9,24, am Ende die Salbung des Allerheiligsten hier, da lesen wir vom Tempel. Das ist ja eigentlich dann der wunderbare Ausblick in Hesekiel 40 bis 48, wo dann der neue Tempel im Messianischen Reich gebaut wird. Und Kapitel 48, der letzte Satz dieses Propheten Hesekiel lautet: Und der Name der Stadt Jerusalem, ja, soll künftig lauten: Der Herr ist hier. Da kommt dann all das, was in Vers 24 verheißen ist. Und wir merken, der Herr ist hier. Das ist das Entscheidende. Nur mit Jesus geht das. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, geht es ihm stets darum, seine herrlichen und guten Ziele herbeizuführen. Selber auf der Erde anwesend zu sein, in seinem Sohn. Und darauf bereitet er alles vor. Und deshalb wacht er auch so pingelig genau über alle. Hier auf Erden kämpfen wir um das Erbe von Verstorbenen, teils mit Anwälten, unerbittlicher Streit. Wir erkämpfen uns Siege, wir trösten einander, wir pflegen Gastfreundschaft. Teilweise wollen wir alles besser machen als die anderen, zum Beispiel bei Einladungen oder Hochzeiten. Da muss eine pompöser sein als die andere. Das ist auch gut und schön und wunderbar, nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn er kommt, erben die Gläubigen das Beste. Und dann führt das zum besten Sieg. Es führt zum besten Trost. Und es kommt zur besten Gastfreundschaft überhaupt. Nochmals anders ausgedrückt, das Ziel der 490 Jahre ist der Beginn des messianischen Reiches. In dem allem sehen wir wahrhaft schöne Aussichten. Und das führt uns nun zum zweiten Punkt, der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt von diesen 490 Jahren. Ab wo müssen wir die rechnen? Und nun kommt dann eben in Daniel 9 die etwas so komplexe Zahlengeschichte. Bleiben wir einfach mal bei diesem Stichwort Zahlengeschichte. Was können wir da mitnehmen? Stichwort Schöpfungsbericht. Gott spricht und es entsteht. Das ist ja wahrhaft ein Wunder. Das kann nur er. Er spricht und es entsteht. Das ist eine gewaltige Sache. Und wenn wir nun schauen, was dann entsteht, da staunen wir nur noch. Es entsteht, oder anders gesagt, Gott spricht und es entsteht ein mathematisches, in sich vollendetes Konstrukt. Nur durch einen Satz. Ein Konstrukt, in welchem Menschen teils das ganze Leben hochkomplexe Dinge errechnen, aber nie zum absoluten Ziel kommen. Faszinierend.
Und so finden wir das auch vor in der Bibel, im Ratschluss Gottes. Hochkomplex, aber Gott muss nicht rechnen, es entspricht einfach nur seinem Wesen. Das ist beeindruckend. Und nun versuchen wir mal zu fragen, was ist der Ausgangspunkt dieser 70 Jahrwochen, dieser 490 Jahre? Wir lesen hier in Daniel 9,25, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also wir sehen, hier geht es jetzt um 69 dieser 70 Jahrwochen. Vom Erlass des Befehls bis zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Ja, wann war das? Und nun, das ist nicht ganz so einfach eben. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Und ich tue mich dann schwer, wenn mehreres schlüssig argumentiert ist, dann einfach so zu behaupten, das ist es jetzt. Zunächst, bei aller Komplexität ist es einfach mal ein großer Segen festzuhalten, dieser Zeitpunkt, also von dort, wo wir rechnen, das liegt in der Vergangenheit. Jerusalem wurde wieder gebaut, denken wir an die Bücher Esra und Nehemia. So vielleicht aufweckend können wir doch sagen, ja, wenn der in der Vergangenheit liegt, das klingt vielleicht jetzt so etwas abgedroschen, aber nein, das soll es nicht sein. Es dauert nicht mehr so lange wie auch schon. Wir sind schon wesentlich näher an der Wiederkunft Jesu als damals. Und da kommt die Frage an dich und an mich. Leben wir in dieser täglichen Erwartung, dass Jesus vielleicht heute wiederkommt? Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 8, von denen, welche die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus lieb gewonnen haben. Hast du, habe ich die Erscheinung Jesu lieb gewonnen? Wie steht es da um unsere Liebe zu ihm? Und schauen wir doch mal in unser Inneres. Denken wir, werde ich sowieso nie erleben, ist mir egal. Wenn es um geliebte Menschen geht, die wir bald wieder einmal sehen dürfen, da zählen wir die Tage. Wie ist es gegenüber unserem Herrn Jesus, der alles für uns gegeben hat, der auf alles verzichtet hat, gelitten hat? Christus sehnt sich, dich endlich bei sich zu haben. Und du und ich? Ich glaube persönlich, dass es zwei Befehle, oder oftmals spricht man von Erlassen, also Befehle gibt, die in Frage kämen, um Ausgangspunkt zur Berechnung der 490 Jahre zu sein. Der erste Ausgangspunkt könnte sein, der Befehl des Königs Artasasta zur Einrichtung und Befestigung des Tempeldienstes, des Rechtsverfahrens in Jerusalem. Das war so 457 vor Christus. Und da lese ich mal Esra 7, 17 bis 19 und Vers 25. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speis- und Trankopfer und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den soll dir sie lehren. Hierzu schreibt nun ein Pastor A. Fünning: Rechnen wir nun vom Jahr 457 vor Christus 483 Jahre ab, also das sind die 69 Wochen, so stoßen wir auf das Jahr 26 unserer Zeitrechnung. Da unsere Zeitrechnung vom Abt Dionysius im 7. Jahrhundert aufgestellt nicht richtig, sondern 4 Jahre zurück ist, so finden wir hier die überraschende Wahrnehmung, dass 69 Wochen zu Ende gingen im Jahr 30 unseres Heilandes, gleich dem Jahr 26 unserer Zeitrechnung. In diesem Jahr 26 wurde Jesus im Jordan getauft, mit Heiligen Geist erfüllt und trat sein Lehramt an. Dann schreibt Fünning noch dazu: Die einzige Schwierigkeit in der Annahme dieses Datums ist, dass nichts vom Wiederaufbau Jerusalems verzeichnet ist, sondern eben nur, wie wir gelesen haben in Esra 7, von diesem ganzen Kultus und der Rechtspflege. Nun die zweite Möglichkeit: Der Befehl aus Nehemia 2. Nehemia erhielt hier auf seine Bitte hin die Erlaubnis, Jerusalem wieder aufzubauen. Der königliche Befehl an die Landpfleger und eben diese Erlaubnis führten dann genau dazu, wir kennen das Buch Nehemia, dass das eben genau geschehen ist. Und da lesen wir mal Nehemia 2, die Verse 4 bis 5. Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig ist vor dir, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Ja, zu dieser Zeit übrigens wirkten der Prophet Maleachi, und über die nicht zurückgekehrten Juden berichtet uns das Buch Esther. Einfach, dass wir das auch so ein bisschen einordnen können. Nun, Roche Liebi, er berechnet also ab 445, wie wir hier bei Variante 2 sehen, genau auf den Tag des Einzugs Jesu als Fürst auf dem Füllen in Jerusalem. Und da Vers 24 sich aber erst mit dem Wiederkommen des Herrn erfüllt, haben wir ja gesagt, diese Ziele, Sünden abzutun und all das, kann ja nur Jesus tun. Somit erfüllt sich das ja erst mit seiner Wiederkunft. Ist diese zweite Variante sehr interessant. Denn auf was erscheint er an diesem großen Tag? Nicht auf einem Füllen, sondern auf einem weißen Pferd. Interessante Parallelen. Eselsfüllen, das weiße Pferd. Ich tendiere zu Nehemia 2 hier, zu dieser Variante 2. Und diese Berechnung geht genau auf den Tag, als er als Fürst in Jerusalem einritt. Und in Daniel 9,25 lesen wir ja von den Worten: bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Das ist also sehr interessant. Können wir gut und nahtlos begründen. Das führt uns zum dritten Punkt. Da heißt es, oder drittens, bis zu dem Gesalbten. bis zu dem Gesalbten, die Berechnung 483 Jahre bis zu dem Gesalbten. Wir lesen in Vers 25, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Da stellt sich uns natürlich nun die Frage, ja, wen haben wir mit diesem Gesalbten hier vor uns? Natürlich Jesus Christus. Wir sagten, nur Jesus kann diese Ziele erfüllen aus Daniel 24, somit ist doch der Zusammenhang hier gegeben. Zudem bedeutet Messias ja Gesalbter, genau wie Christus aus dem Griechischen auch. Die Bibel macht keine nähere Erklärungen, somit wissen wir doch, wer hier gemeint ist. Es ist Christus, bis zu Christus. Vergehen also 7 und 62 Wochen, 483 Jahre. Einzig die bekannte 70. Jahrwoche steht somit noch aus. Wir haben gesehen, dass beide Ausgangspunkte irgendwie passen würden. Die erste Variante bis ins Jahr der Taufe, das ist ein Fehler hier, es geht bis ins Jahr der Taufe Jesu. Und die zweite Variante auf den Tag des Einritts in Jerusalem. Aber nun mal, egal, lassen wir das mal stehen, welche Variante es nun ist. Das Herrliche ist, und das ist doch das, was wir suchen, beide Möglichkeiten führen uns in die Zeit des Messias. Und das lässt uns doch auch irgendwie wieder diese Symmetrie, diese Stimmigkeit, diese Mathematik Gottes aufleuchten in seinem Heilsplan. Und was wir hier für uns mitnehmen können, so persönlich, ist doch, bei allem, was wir nicht wissen und verstehen, es vielleicht zu viel oder zu massig ist, das Schöne ist, Gott gibt Zahlen. Gott gibt Zahlen. Somit können wir doch nun sagen, auch wenn du in deinem Leben manchmal das Gefühl hast, dass Dinge durcheinander geraten, dass Dinge irgendwie nicht zusammenpassen, dann zeugen die Zahlen Gottes doch davon, dass Gott alles konkret festgelegt hat. Zahlen zeugen ja genau von einem ganz bestimmten Plan. Sie zeugen von jemandem, der hat Ahnung. Von jemandem, der den ganzen Film kennt. Der weiß genau, in welcher Minute welche Szene zu sehen ist. Ich fuhr neulich da, wenn man Richtung Dübendorf fährt, von Lottstetten her über Eglisau, da gab es einen großen Kreisverkehr. Und jetzt ist dort eine riesige Baustelle. Und als ich da neulich durchfuhr, da sieht man da irgendwie einen Erdhügel mit einem Bagger drauf und dann dort wieder irgendwie ein aufgehäufter Erdhügel mit einem Bagger drauf. Überall stehen so Hügel. Und ich dachte mir, dass da einer noch versteht, was wohin kommt. Für mich als Laien sah das aus, wie so Kinder, die irgendwie in einem großen Sandkasten sich vergnügen. Aber nein, es gibt einen, der kennt den Plan, der hat ihn entworfen, der weiß genau, was wo entsteht und welcher Bagger jetzt an was arbeitet. Da gibt's einen, der hat den Durchblick. Und genauso ist es doch beim Heilsplan Gottes. Er weiß genau, auf welchem Dreckhügel was entstehen wird. Die Zahlen zeigen, Gottes Weltenuhr tickt weiter und sie zeigt auch, du und ich dürfen Gott vertrauen. Und im Übrigen, wenn wir hier beim Rechnen und bei Zahlen sind, eben 7 und 62 Wochen, was wir auch feststellen in dem Bezug ist, welche Tragweite die Größe Gottes hier hat und auch wie klein der Mensch dem gegenüber wiederum ist. Gottes Berechnen, sein Festsetzen, das ist so präzise, dass es sich ja, dass es ja auf das Genaueste stimmt und geschichtlich sich ja genau so alles auch ereignet. Aber gleichzeitig kommt eine gewaltige Unberechenbarkeit ans Licht. Beides haben wir hier deutlich vor uns. Gott beobachtet mit unfehlbarer Sichtbarkeit oder Sicherheit bestimmte Termine. Aber daneben versteht unser Gott es meisterhaft, dennoch der Weissagung das Merkmal der Ungewissheit zu bewahren, so dass alle menschlichen Rechenkünste daran scheitern. Gott dehnt aus, wie er will, und dennoch stimmt sein Wort aufs Genaueste. Ausdehnen, da können wir ein Beispiel uns nehmen aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht besiegt hat. Ja, nach was klingt für dich dieses Wort danach? Ja, für uns ist das auch immer so in der Bedeutung anschließend, danach. Aber wenn wir das lesen, danach die, welche Christus angehören, ja, das verzögert sich schon eine ganze Weile, nicht wahr? Das sind lange Zeitperioden dazwischen. Gott dehnt aus, wie er will, und dennoch stimmt seine Mathematik haargenau. So groß ist Gott. Jemand schreibt, bevor wir also streiten, Recht haben wollen in Rechnungen, müssen wir somit bedenken, der Glaube weiß sich unlöslich gebunden an das feste prophetische Wort, das ihm gewisser ist als der Bestand von Himmel und Erde. Und dabei ist es ihm durchaus verwehrt, sich in spekulativen Rechnereien zu verlieren, die dem stillen, dem harrenden, dem geduldigen Ausblick der Seele nach dem Erhofften alle läuternde und erhebende Kraft und Bedeutung entziehen. Es geht um Glauben. Es geht um Vertrauen. Ja, die Weltenuhr tickt weiter. Wir lasen es. 7 und 62 Wochen. Diese ersten 7 Wochen, von denen wir hier lesen, das war eine Jubelzeit. Es war die Zeit der Wiederherstellung Jerusalems. Die Mauer wurde gebaut, Verteidigungswälle wurden gebaut. Nehemia, Haggai, Zacharia. Und diese letzten 62 Wochen scheinen eine Zeit des kümmerlichen Aufbaus gewesen zu sein. Des kümmerlichen Weiteraufbaus. Gerade mal so, dass in diesem notdürftig wiederhergestellten Jerusalem, in diesem Volkswesen Israels, Gottes Sohn im Fleisch erscheinen konnte. Und wenn wir Rückschau halten, und das ist auch gleich der letzte Punkt, dass der Gesalbte dann ausgerottet wurde nach 62 Wochen, scheint es auch eine Zeit des Abfalls weg von Gott gewesen zu sein. Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt. Der Gesalbte wird ausgerottet. Es heißt in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Ist eine interessante Formulierung. Hast du dich das auch schon mal gefragt? Der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden? Hast du dich mal gefragt, was das eigentlich bedeuten könnte? Dieses Wort ausgerottet, es ist höchst interessant. Im Hebräischen steht hier karat. Und das kann man übersetzen mit weggetan werden, umhauen, abhauen und abschneiden. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird für die Schlachtung der Opfertiere im Alten Testament. Das ist gewaltig. Es bedeutet auch abschneiden. Höchst interessant ist das mit den Worten, ihm wird nichts zuteil werden. In 2. Mose 24,5, da heißt es, dann nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab. Abschneiden. Hier steht Karat. Und in Jesaja 53,8, er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ja, meine Lieben, wer hat viele Verheißungen erhalten vom Vater im Himmel damals und bis heute noch nicht erhalten? Wer hat am Ende doch nichts gehabt? Es ist der Messias. Er wurde ausgerottet. Er wurde abgeschnitten. Nichts von dem, zumindest zunächst, was ihm verheißen wurde, hat er bekommen. Nichts. Dieses gewaltsame Abschneiden des Messias, das sehen wir auch in der Reaktion des Petrus, als Jesus seinen Leidensweg aufgezeigt hat, davon gesprochen hat. Petrus konnte es nicht wahrhaben, dass das kommen soll. Matthäus 16, 21 bis 22. Gott behüte dich, dass dir das bloß nicht widerfahre. Abgeschnitten. Abgeschnitten. Ja, von was alles wurde Jesus abgeschnitten? Zum Beispiel vom ihm verheißenen Königreich. Von dieser Königsherrschaft, Lukas 1, 32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Ja, Jesus hatte die Verheißung, König Israels zu sein und von da aus sein Reich zu regieren zum Segen der ganzen Welt. Er ritt auf dem Eselsfüllen in Jerusalem ein. Wurde gegrüßt und bejubelt als König Palmsonntag. Und dann kam der Schnitt. Daraus wurde nichts abgeschnitten. Das erneuerte Israel, das zum Segen wird für alle, abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen, haben wir gelesen. Er wurde abgeschnitten vom verheißenen Gericht. Matthäus 25, 31 bis 32. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen herrlichen Thron setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und dann dieses Nationengericht zwischen Böcken und Schafen. Johannes 5, 22 sagt in den fortfolgenden Versen, Jesus sagt, dass der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat und dass der Sohn die Toten auferwecken und richten wird. Es kam noch nicht dazu. Abgeschnitten. Er wurde abgeschnitten vom unmittelbaren Plan des künftigen Friedens. Micha 4, Vers 3. Er wird zwischen vielen Völkern richten und starke Nationen fern von uns zurechtweisen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Spieße zu sichern. Es kam nicht dazu. Und abgeschnitten vom unmittelbaren Plan der Auferstehung der Toten und der Erneuerung der Schöpfung. Johannes 5, 28 bis 29. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und herauskommen werden. Abgeschnitten. Stellen wir uns doch das einmal vor. Da kommt der vom jüdischen Volk lange ersehnte Messias in die absolute Krisenzeit. Und was geschieht? Er wird von seinem Volk gehasst und er wird verworfen. Und Daniel muss doch schockiert gewesen sein, als er das mitbekommen hat oder gelesen hat, als der Engel ihm das aufgezeigt hat. Der Messias wird ausgerottet. Auch er erwartete doch den Messias in Herrlichkeit. Geschlachtet. Er erhielt nicht Huldigung und Anerkennung. Und sie haben den Falschen verworfen. Aber das wilde Tier, das werden sie annehmen, sagt Jesus in Johannes 5, 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und da kommen wir zum Schluss. Und machen dann zu einem anderen Zeitpunkt den dritten und letzten Teil. Ja, an diesem Zeitpunkt oder an diesem Punkt, da könnten wir meinen, der Plan Gottes sei schiefgegangen, nicht wahr? Aber nein, das war sein Plan. Worin bestand das Abgeschnittensein Jesu? Es bestand im Leidensweg und dem Tod am Kreuz. Und da lesen wir die letzte Bibelstelle, Jesaja 53, 11 bis 12. Und da sehen wir, es war Gottes Plan. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu. Und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Mit Licht für sein Leid belohnt. Jesus wird die ganze Herrlichkeit des Vaters erhalten, zu der auch das von ihm vollendete Werk seines Vaters gehört. Dir, also dein und mein Ich, für das Jesus ans Kreuz gegangen ist, das ist nicht dein Sonntags-Ich, sondern dein und mein Alltags-Ich. Mit allen hässlichen Flecken, mit allen Ecken und Kanten. Nein, an mir gibt es nichts, was Jesus nicht schon wüsste, was ihn irgendwie schockieren oder überraschen könnte. Was für eine Befreiung. Und deshalb angelehnt an den gelesenen Vers, werde zur Beute für ihn, mit dem ganzen inneren Stolz und der Gemeindengröße. Werde zur Beute für ihn, lass dich auf Jesus und seine Vergebung ein. Ich weiß nicht, wie viele Dinge du in deinem Leben schon angefangen und nicht zu Ende gebracht hast. Und das ist ja manchmal auch frustrierend. Also ich bin etwas, jemand, ich kann damit fast nicht umgehen, etwas anfangen und nicht fertig machen. Das kann ich nicht. Ich finde das so unbefriedigend. Zum Beispiel ein Musikinstrument anfangen zu spielen und dann aber doch aufhören. Das fuchst mich heute noch. hat mal Trompete gespielt, hat mal Klavier gespielt. Aber gut, dass Gott eben ganz anders ist. Danken wir ihm. Er fängt nie etwas an, das, und beendet es nicht. Das Abgeschnittensein Jesu ist nicht das Ende. Er erreicht immer seine Ziele, auch mit dir und mit dir, mit mir. Und mit diesem schönen Ausblick wollen wir heute zum Ende kommen und wir sagen laut Amen. Amen.
Ja, ich darf zum Abschluss dieser Predigt ganz kurz beten und dann singen wir noch das letzte Lied gemeinsam, das auch wieder so herrlich passt. Ja, du großer Gott, wir wollen dich loben und preisen, eben für deine Größe, Herr, die du uns Menschen immer wieder vor Augen malen willst, in deiner Schöpfung, in diesen Meisterwerken, Herr, in all dem Schönen, aber auch in den Unwettern und allem, was es gibt, Herr, und auch an uns selber. Der Mensch sucht immer dich und will sagen, ja, dann zeige mir Gott und vergisst eigentlich ganz, sich selber mal näher zu betrachten. Du bist so unermesslich groß, dass du es verstehst, Zahlen zu geben, die genau stimmen. Und wiederum in allem dieses Gepräge der Ungewissheit doch zu belassen. Und da ist es doch die Lektion für einen jeden von uns, einfach die Ruhe zu haben, weil du der Souverän bist, der sich alles unterordnende Gott, der über alles verfügt, alles zu lenken und verstehen weiß und darüber wachst, dass wirklich alles sich erfüllt. Und dass wir uns einfach unter deinen Willen beugen und mit Freude in deinem Wort forschen und die Erwartung, alles zu verstehen und zu wissen, einfach getrost bei dir lassen, weil wir ja alle sowieso nur in Anführungsstrichen ein Puzzleteil sind des Ganzen. Und so bitten wir dich, dass du einem jeden von uns doch immer wieder das zu erkennen gibst, was du uns zu den Zeitpunkten jeweils von dir auch zumisst und ja zu geben willst. Und dass wir dennoch daran streben, darin streben, Herr, möglichst viel und immer weiter zu kommen in der Erkenntnis deiner selbst, Herr. Bitte schenk uns diesen Hunger und diese Lust an deinem Wort, dass wir es lesen, dass wir beim Sport oder sonst in der Mittagspause oder wo auch immer darüber nachsinnen, Herr. Und dass wir merken dürfen, wie du immer mehr aufschlüsselst und wir immer mehr Freude haben, Herr. Wir wollen dich ehren, dich loben und preisen dafür, dass uns Daniel da auch trotz Wissenslücken ein großes Vorbild ist. Und gib auch, dass wir uns nicht in Streitereien verwickeln, sondern stets einfach prüfen, das Gute behalten und so weiterkommen, Herr, auf dem Weg mit dir. Wir wollen dich ehren und dir danken dafür. Amen.